Ja, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Namen des Bündnisses Verkehrswende Frankfurt. Es hat ein bisschen technische Schwierigkeiten gegeben. Wir müssen mal gucken, woran das im Einzelnen liegt. Ich darf Ihnen zu Beginn mal kurz die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Sie hier, soweit Sie die Bilder sehen und die hier das Bündnis vertreten. Das ist einmal Friedhelm Adel Teeg vom Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn, dann Matthias Biemann vom Verkehrsclub Deutschland, VCD, Otto Gebhardt von Greenpeace, Jürgen Hammelmann von Frankfurt 22 und mein Name ist Dirk Friedrichs und ich bin bei Attac Frankfurt. Wir haben folgenden Ablauf geplant. Wir haben hier unsere Forderungen in drei zentralen Punkten zusammengefasst, die wir Ihnen gerne kurz vorstellen wollen. Anschließend kann das Vorgetragene mit Fragen vertieft werden. Das Bündnis Verkehrswende Frankfurt besteht aus Attac, AUA, also das ist das Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn, Frankfurt 22, Greenpeace und VCD und kooperiert mit Ratentscheid, ADFC, der Bürgerinitiative MainKai und der Flughafen Bürgerinitiative. Es hat sich im Nachgang zu der Demonstration zur IAA in Frankfurt 2019 gebildet. Wir wollen die verschiedenen Initiativen der im Verkehrsbereich tätigen Organisationen bündeln und erreichen, dass die Verkehrswende in Frankfurt eingeleitet wird. Unsere Forderungen zielen auf einen neuen, aktualisierten Gesamtverkehrsplan und wenden sich an die Politikerinnen der Stadt Frankfurt. Wir haben sie unter den Themen Verkehr vermeiden und trotzdem mobil bleiben, kein Ausbau der Autobahnen rund um Frankfurt sowie der Zubringer in die Stadt und Reduzierung des städtischen Autoverkehrs zusammengefasst. Anlass ist die bevorstehende Kommunalwahl. Wir wollen Einfluss nehmen auf die verkehrspolitischen Entscheidungen in Frankfurt und in den Bereichen, wo die Stadt keine eigenen Kompetenzen hat, erreichen, dass sie Einfluss auf Land und Bund dahingehend nimmt, dass die klimapolitisch notwendige Verkehrswende endlich konsequent eingeleitet wird. Unserem ersten Thema Verkehr vermeiden und trotzdem mobil bleiben geht es unter anderem darum, den Individualverkehr in die Stadt zu reduzieren. Es ist wenig sinnvoll, innerhalb der Stadt immer mehr Arbeitsplätze zu schaffen und damit die Zahl derjenigen, die berufsbedingt nach Frankfurt pendeln müssen, zu erhöhen. Für die Frankfurterinnen bedeutet das eine stärkere Luftbelastung, für die Pendlerinnen unnütz im Auto vergeudete Lebenszeit. Deshalb ist es auch im Sinne Frankfurts, wenn die Infrastruktur im Umland gestärkt wird. Wir fordern einen weiteren Ausbau des Homeoffice, wo immer das möglich ist. Dabei sollte die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und auch die private Wirtschaft ermutigen, in diesem Sinne ebenfalls notwendige Schritte zu tun. Hammelmann wird jetzt unsere Forderungen zum ÖPNV vorstellen. Herr Hammelmann.
Zur Vermeidung des Verkehrs ist es in Frankfurt dringend notwendig, den ÖPNV auszubauen. Und zwar folgendermaßen. Erstmal brauchen wir ein 365-Euro-Ticket als Mindestmaß. Weiterhin muss der schienengebundene ÖPNV, das heißt der Straßenbahnverkehr, massiv ausgebaut werden. Denn es kann nicht sein, dass im Gesamtverkehrsplan der Stadt Frankfurt von 2005 mehrere Ausbauten geplant waren und von diesen Ausbauten gerade mal 4 in 15 Jahren geschafft wurden. Als Hauptpunkt haben wir unter anderem mehr Tangential- und Ringlinien und strahlenförmige Netze. Und vor allen Dingen Bau einer Ringstraßenbahn auf dem Alleenring sowie Park-and-Ride-Plätze. Und zwar Park-and-Ride-Plätze schon weit außerhalb von der Stadt an den jeweiligen S-Bahn-Stationen. Der ÖPNV braucht dringend einzelne Spuren und vor allen Dingen eine grüne Welle, dass der Verkehr schneller stattfinden kann.
Herr Biemann, Sie setzen fort.
Der Schwerlastverkehr verlagern von der Straße auf die Schiene. Das ist ein Punkt. Hier hat sich für mich gezeigt, wie gut es ist, in einem Bündnis diese Sache auch mal zu diskutieren, denn ich hätte ihn so gar nicht in diesen Forderungskatalog geschrieben, aber er ist hier vollkommen zu Recht aufgehoben. Hier geht es nämlich im Rahmen des Gesamtverkehrsplans, der in Zukunft als ein SUMP, als ein Sustainable Urban Mobility Plan entstehen soll, auch um die Lebensqualität der Bürger und gerade die Autobahnen und Bundesstraßen, die auf Stadtgebiet laufen und stark vom Schwerlastverkehr belastet sind, die sorgen dafür, dass die Anwohnerinnen dort und auch die Luftqualität innerhalb der Stadt sehr belastend ist, dort schlecht ist. Auch der Lärm durch den Schwerlastverkehr, gerade im tieffrequenten Bereich, ist sehr bedeutend. Und deswegen fordern wir, den Schwerlastverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern, um die Lebensqualität der betroffenen Bürgerinnen und Bürger hier zu entlasten. Und natürlich auch mit dem Gedanken, dass dort, wo die Schnittstelle von der Schiene in den städtischen Bereich des Transportwesens stattfindet, dass hier intelligentere Konzepte umgesetzt werden können, gezielt, die dann auch die Belieferung von Mikrodepots und kleineren Einheiten in der Innenstadt ermöglichen, die dann von Lastenrädern und Elektrofahrzeugen übernommen werden können und hier ein umweltfreundlicheres und effizienteres System der Warenverteilung, der Verteilung stattfinden kann. Ja, dann die Forderung des Radentscheids umsetzen und Radschnellwege im ganzen Umland. Der Radentscheid ist ja schon auf einem guten Weg. Die Stadt setzt schon vieles um, aber es gibt natürlich auch schon Gegenbewegungen, die fordern, dass der Radverkehr gänzlich von den Hauptverkehrsstraßen verbannt werden soll. Das ist natürlich eine Forderung, die überhaupt nicht realistisch ist. Der Radentscheid hat hier auch Radwege auf den Hauptverkehrsstraßen vorgesehen, baulich getrennt, wenn möglich, zumindest gut markiert. Und das ist auch weiterhin notwendig, denn wie soll man zum Beispiel, wenn man von Hübdebach nach Drübdebach oder umgekehrt fahren will, sich weiter fortbewegen in der Stadt mit dem Fahrrad, wenn man nicht Hauptverkehrswege benutzt. Außerdem die jüngsten Äußerungen der IHK, die ja eigentlich vorgeschlagen hat, weg von den Hauptstraßen mit den Radwegen, dafür ein Radwegekonzept in den Nebenstraßen, sind natürlich auch wieder in Frage zu stellen, denn schon bei dem ersten Vorschlag, den Oederweg, der ja nun wirklich keine Hauptverkehrsstraße ist, hier für den Radverkehr zu ertüchtigen und hier bessere Bedingungen zu schaffen, hat sich die IHK sofort wieder dagegen geäußert. Und ähnliche Stimmen sind auch schon aus einem anderen politischen Spektrum gekommen. Also diese Forderung oder dieser Vorschlag muss deswegen diskutiert werden. Wir unterstützen weiterhin den Ratentscheid. Bessere Zusammenarbeit der Behörden und Ausbau der Digitalisierung. Damit meinen wir nicht nur die Digitalisierung insgesamt, die vorangetrieben werden muss. In Frankfurt findet ja gerade der Ausbau des Glasfasernetzes statt. Die verschiedenen Anbieter werben für Hausanschlüsse im Glasfasernetz, sondern hier geht es auch darum, dass sich die städtischen Behörden und auch die den stadtzugehörigen Betriebe besser auf das Thema Homeoffice einstellen. Zum Beispiel die etwa 10.000 Beschäftigten der Stadt Frankfurt in der ersten Welle der Pandemie haben nur 1.500 Angestellte überhaupt die Möglichkeit gehabt, gleichzeitig im Homeoffice zu arbeiten für die Stadt Frankfurt, denn die technischen Voraussetzungen haben nicht mehr hergegeben. Hier muss einiges noch getan werden und das E-Government weiter ausgebaut werden, sodass Dienstleistungen hier ohne Wege auf Behörden zurückzulegen erhalten werden können von den Bürgern. Erstellung eines Mobilitätskonzeptes autofreier Neubaugebiete, da zielen wir besonders auf die Stadtentwicklung, denn hier ist noch einiges im Argen. Wenn wir gerade die jüngsten Projekte angucken, die auch etwas im Fokus stehen, Güntersburghöfe oder der Kulturcampus, aber auch das neue Schönhofviertel zum Beispiel am Westbahnhof, dann kann man sehen, diese Stadtentwicklungsprojekte, die eigentlich neue Maßstäbe setzen sollen, haben in puncto innovative Mobilitätskonzepte doch fast gar nichts zu bieten. Statt Alternativen zum Auto sind Parkplätze immer noch in Hülle und Fülle das Wesentliche, was die Projektentwickler da vorschlagen. Und das ist natürlich auch schlecht für das, was in der Stadt passiert, mehr motorisierter Individualverkehr, der dadurch entsteht. Bei den Güntersburghöfen ist zum Beispiel zwar ein Mobilitätszentrum geplant, aber das Stadtplanungsamt hat ja erst im November auch Konzepte vorgestellt, unter anderem auch von einem Mobilitätskonzept gesprochen. Aber trotzdem wird dort im Wesentlichen immer noch auf Tiefgaragenstellplätze gesetzt und nach Stellplatzsatzung können dort mehr als 1.000 entstehen. in einem ökologischen Vorzeigeprojekt ist das kein Maßstab, eigentlich ein Unding. Kulturcampus Bockenheim, weiteres Beispiel. Da werden mehr als 2000 Stellplätze insgesamt entstehen, wahrscheinlich 2400 bis 2600 nach unserer Schätzung. Trotz der hervorragenden ÖPNV-Anbindung dieses Areals und der sehr urbanen Lage. Die Uni, die früher dort einen bedeutenden Teil ihrer 40.000 Studierenden untergebracht hatte, brauchte nur etwa ein Drittel der Stellplätze. Hier kann man sehen, auch hier ist anscheinend wenig daran gedacht worden, was mit dem Thema Mobilität umgegangen wird. Und aus anderen Städten kennen wir oder gibt es Beispiele, dass es hier ganz andere Möglichkeiten gibt. Und auch das Schönhofviertel, das ja gerade neu entsteht, auf dem auch über 2000 Wohneinheiten entstehen sollen, wirbt zwar mit einer optimalen Anbindung an den öffentlichen Verkehr, aber es wird vorsorglich gleich darauf hingewiesen, dass es auch ausreichend PKW-Stellplätze gibt. Und auch hier werden nach Stellplatzsatzung mindestens 1500 dazukommen. Und vom Mobilitätskonzept in den bisherigen Unterlagen, die öffentlich irgendwo zu sehen sind, keine Spur. Hier müssen andere Maßstäbe gesetzt werden, denn hier werden Blöcke eingerammt für die nächsten 80 Jahre. Werden diese Siedlungsgebiete ihren ökologischen Fußabdruck in Frankfurt hinterlassen. Und die jüngere Generation fordert die Abkehr vom Weiter-so. Das ist hier nicht zu erkennen.
So, okay, danke schön. Ich würde jetzt bitten, dass Friedhelm Adeltek den Teil der Fernstraßen vorstellt.
Ja, wir wissen ja alle, es ist ja fast wie ein Naturgesetz, dass jeder Straßenbau neuen Verkehr erzeugt und damit auch den Verkehrsdruck dann auf die Stadtzentren erhöht. Das heißt, der Verkehr ist nur noch schneller auf den Einfallstraßen. Exemplarisch dafür steht das Autobahnprojekt A66 Riederwaldtunnel. Hier erwarten wir für 500 Millionen Euro Investition eine drastische Verkehrszunahme im Frankfurter Osten und am Ende noch einen Verkehrskollaps. So kommt es im Korridor zwischen Main und Bergen fast zu einer Verdoppelung des Verkehrs. Das heißt von heute 100.000 auf fast 200.000 Fahrzeugen pro Tag und eine drastische Verkehrszunahme des Lkw-Verkehrs. Also hier handelt es sich um die Hanauer Landstraße, Erlenbruch, Wilhelmshöher Straße und Berger Umgehung und dann die Autobahn. Wir erwarten drastische Zunahme des Verkehrs auf der A661. Aber, und das ist fatal, auch auf den Einfallstraßen innerhalb der Umweltzone. Also hier erwarten wir 30.000 Fahrzeuge mehr zwischen im Ostend und Eckenheim und insbesondere auf der Friedberger und auf der Ratsweg Saalburgallee kommt es zu 30% mehr Verkehr, statt also eine Verkehrsreduzierung, eine drastische Zunahme. Das steht nicht im Verhältnis zu der versprochenen Entlastung. Die ist nur marginal im Frankfurter Osten. Es wird ja immer vorgegeben, der Erlenbruch muss entlastet werden. Hier haben wir, da kommt eine Reduzierung um ein Drittel von 22.000 auf 15.000. In Wahrheit entlastet soll die Hanauer Landstraße im Industriegebiet werden und die Autobahn A3 Hanau-Offenbach. Und ganz fatal ist, dass die sechsspurige A66 an der vierspurigen A661 quasi endet, die schon heute an ihrer Kapazitätsgrenze ist oder schon darüber hinaus. Und so ist ein Verkehrschaos unvermeidbar. In der Prognose gibt es keine Unfälle, es gibt keine Staus und wir wissen alle, es wird ganz normale Autobahn sein, sozusagen wie die A3 und A5 und täglich Staus sein und täglich werden Unfälle passieren. Und am Ende verlagert sich der Verkehr wieder auf die städtischen Straßen. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Prognose voraussetzt, dass die Autobahnen A3 und A5 bereits auf 8 bis 10 Spuren ausgebaut sind. Das ist eine Strecke von rund 40 Kilometern. Diese Projekte müssen erst geplant werden. Sie müssen, die Planfeststellungsverfahren müssen durchgeführt werden. Sie müssen durchgesetzt werden und es wird große Probleme geben, weil diese Projekte natürlich genauso wie im Frankfurter Osten mit großem Verlust an Grüngebieten und anderem nehmen. Also Stadtwald, Verlärmung und Belastung mit Schadstoffen, von Verkehrsdruck und den Milliardenkosten ganz zu schweigen. Und es wird überall Widerstand geben, es wird überall Proteste geben und es wird die Einhausung verlangt werden. Da sage ich nur Heusenstamm, Neu-Isenburg, Obertshausen, und natürlich am Riedberg oder Gallus oder ist egal wo, wird große Proteste geben. Am Ende heißt das, diese Autobahn müssen auch erst gebaut werden. Also vor 10 Jahren wird da nicht angefangen zu bauen. Das heißt, diese Prognose stimmt nicht. Wir kriegen viel mehr Verkehr auf der A66, der A661, mehr Lärm und Schadstoffe. Und das heißt, das Verkehrschaos ist nicht zu vermeiden. Und ein weiterer Effekt, der unbedingt auch noch zu beachten ist, Autobahnbau oder Straßenbau nimmt immer dem öffentlichen Nahverkehr Fahrgäste weg. So, und aus diesen Gründen, die wir aufgezählt haben und die ja vorher auch genannt worden sind, lehnen wir weiteren Autobahnbau in Frankfurt ab. Mit Autobahnbau wird es keine Verkehrswende geben. Und da kommt auch hinzu, dass ja, wir brauchen doch für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs jeden Euro. Und dann darf man keine Milliarden mehr für Straßenbau ausgeben, der dann noch mehr Verkehr erzeugt. Deswegen lehnen wir als neues Bündnis Verkehrswende Frankfurt kategorisch den Bau der A66 Riederwaldtunnel ab, den Endausbau der Autobahn A661, das heißt die zweite Richtungsfahrbahn zwischen Bornheim-Seckbach, zwischen Friedberger Landstraße und Frankfurt-Ost. Wir lehnen den Ausbau der Autobahn A3, A5, A66 und A661 auf 8 bis 10 Spuren rund um Frankfurt oder durch Frankfurt durch rundweg ab. Und wir fordern auch den Rückbau des Migwe-Knotens. Das hatte schon Planungsdezernent Edwin Schwarz 2011 angeregt. Das heißt Rückbau auch der Luxemburger Straße. Wir sehen, was uns Forderungen anbelangt, durchaus realistische Chancen. Riederwaldtunnel ist noch nicht begonnen worden. Und der Ausbau der A661, also die zweite Richtungsfahrbahn, die muss jetzt auch, damit muss auch erstmal durchgesetzt werden. Und schon aus Gründen des Klimawandels gehören alle Straßenbauprojekte in ganz Deutschland auf den Prüfstand. Und ich denke auch, das zeigt, dass die Absicht der Grünen, auf Bundesebene ein Moratorium bezüglich des Autobahnbaus zu erreichen, zeigt, dass wir auch da im Rahmen der Bundestagswahl eine Chance haben, dass sich hier was ändert. Und jetzt kommt die Kommunalwahl, wie ja schon gesagt, und die Bundestagswahl und Landtagswahlen stehen bevor. Also es gibt genügend Möglichkeiten, den Druck auf alle Parteien, also nicht nur die Grünen, sondern auf alle Parteien zu erhöhen, dass hier ein Richtungswechsel in der Verkehrspolitik tatsächlich stattfindet. Mit Autobahnbau gibt es keine Verkehrswende.
Ja, danke schön. Und jetzt kommen wir zum dritten wichtigen Punkt, Reduzierung des städtischen Autoverkehrs. Da übergebe ich jetzt an Herrn Gebhardt und Herr Biemann wird dann anschließend noch ergänzen. Bitte.
Ja, mal grundsätzlich so 2, 3 Ausführungen zum Autoverkehr an und für sich. Unabhängig jetzt von städtischer Raum oder wie auch immer, wir brauchen insgesamt einfach weniger Autoverkehr, schon aus Gründen des Klimaschutzes, / Klimawandel. Die Innenstädte werden natürlich belastet durch Lärm und andere Schadstoffe. Der Flächenverbrauch ist immens, der für den motorisierten Individualverkehr oder auch kurz MIV genannt, da zur Verfügung steht. Es gibt Sicherheitsaspekte, es gibt auch eine verminderte Lebens- und Aufenthaltsqualität. Beispielhaft dazu möchte ich gleich mal anführen, dass der leider gescheiterte Versuch mit dem autofreien Main-Kai. Wer sich das mal angeschaut hat, dort unterwegs war, ich gehe mal davon aus, dass jetzt die meisten oder fast alle hier in der Runde dort mal waren in der Zeit, wird wahrscheinlich gemerkt haben, wie erholsam, wie wichtig solche Räume in Städten sind, neben so vielen anderen Grünbereichen und so weiter, auch so einen Raum zu genießen wie am Main-Kai unten, der ja ganz privilegiert wäre, wenn er auf der anderen Seite auch noch sehenswert würde, weil das würde das Museumsufer unglaublich aufwerten. Natürlich müssen Lösungen für die Leute in Sachsenhausen gefunden werden, das ist unabhängig mal davon. Abhilfe schaffen dem Ganzen, also im Hinblick auf eine Reduzierung vom städtischen Autoverkehr, wäre natürlich eine Geschwindigkeitsreduzierung, sprich Tempo 30, was den Lärm mindert, der ja dann auch die anderen Schadstoffe reduzieren würde. Es braucht eine gerechtere Verteilung des Stadt- und Verkehrsraumes. Also die letzten Zahlen beweisen ja, da haben wir ja belegt, dass rund 2/3 der Verkehrswege in Frankfurt mit ÖPNV zu Fuß und mit dem Rad zurückgelegt werden. 1/3 der Autoverkehr. wenn wir uns die Situation in der Stadt insgesamt anguckt, mit ruhenden und fließenden Autoverkehr, kann man ja den Eindruck gewinnen, dass es genau umgekehrt ist, was die Flächenverteilung anbelangt. Mindestens 2/3 bis 3/4 der Fläche steht dem Autoverkehr zur Verfügung oder auch dem Autostillstand, manches ja in manchen Bereichen ja auch. Was wir auch brauchen, ist eine Ausweitung der Fußgängerzone. Das ist die Forderung, die wir auch erheben hier als Bündnis. Und zwar innerhalb vom Anlagenring, wo ja auch vielfältig die Distanzen, das ist ja der Vorteil an Frankfurt. Ich habe mal dieser Tage irgendwo gelesen, dass nach Berlin Frankfurt die Stadt ist, wo die meisten Fußwege zurückgelegt werden, was ja daran liegt, dass die Stadt doch relativ eng ist räumlich. Das spricht ja eigentlich auch dafür, dass man weniger ein Auto nutzen soll und eben mehr den Fußbereich, der meiner Meinung nach insgesamt in der Stadt deutlich unterversorgt ist. Mein Lieblingsbeispiel ist immer am Eschersheimer Turm, wenn ich da versuche, von der Wallanlage auf die andere Seite rüberzukommen. Gut, da gibt es einmal einen direkten Weg, aber wenn man dann aus was für Gründen auch immer den anderen Weg wählen muss, hat man bei 6 Übergängen oder bei 5 Übergängen 6-mal rote Fußgängerampel. Also das ist ein ganz gutes Beispiel, wie der Fußverkehr doch etwas zu kurz kommt. Und dann natürlich auch die Parksituation in vielen Stadtteilen, wo ja teilweise, was auch an der Dimension der Autos liegt, teilweise die halbe Fahrbahn, aber zumindest der halbe Bürgersteig zugeparkt ist, mindestens. Die Übergänge, da wollen wir gar nicht davon reden. Da frage ich mich manchmal, bedenken diese Leute mit den Autos auch daran, dass da ja Leute mit Kinderwagen unterwegs sind, mit Rollatoren, mit Rollstuhl. Das wird ja faktisch total beschränkt und verhindert, dass man da eine Straßenseite wechseln kann. Ein weiterer Punkt ist, der jetzt auch schon mal angesprochen wurde, wir brauchen eine Stärkung des Radverkehrs, Ausbau von markierten Radwegen. In dem Zusammenhang mal ein ganz dickes Lob für den Radentscheid, der ja unglaubliche Vorarbeiten geleistet hat, im Hinblick auf den Radverkehr, Ausweitung, Verbesserung und so weiter. Und wenn man das mal anguckt, wer im Radentscheid aktiv ist, ehrenamtlich aktiv ist, das sind hochkompetente, qualifizierte Leute, die unglaubliches Programm erarbeitet haben. Das sollte man unbedingt weiterführen. Also im Moment ist es ja wirklich schön, dass es diesen Vertrag gibt. Aber der darf natürlich dann nicht enden, wenn die Frist abgelaufen ist. Völlig unabhängig von der neuen Römer-Koalition nach der Kommunalwahl im März dieses Jahres. Ausbau des ÖPNV hat der Herr Hammelmann ja vorher schon erläutert, da brauche ich jetzt nicht dazu sagen. Was wir brauchen, sind verkehrsberuhigte Stadtquartiere, sprich autofreie Stadtquartiere, Spielstraßen einrichten, Tempo-30-Zonen, auch unabhängig jetzt davon, ob es jetzt mal zum Stadtgebiet insgesamt die Tempo-30 geben wird. Ein mittelfristiges Ziel sollte natürlich eine autofreie Innenstadt sein. Das steht jetzt nicht explizit in unseren Forderungen drin, aber das gehört natürlich zu dem Thema mit dazu. Schon wenn man davon ausgeht, dass innerhalb vom Anlagenring eine Fußgängerzone, also insgesamt als Fußgängerzone, das eingerichtet werden soll. Und dann möchte ich jetzt noch etwas provokativ anführen. Nein, nicht provokativ, das eine ist ganz logisch, verständlich. Die Kommune soll natürlich sollte aufgefordert werden oder wird aufgefordert, den ihr gegebenen, vorhandenen Spielraum auszunutzen, was man ja auch gesehen hat im Hinblick auf die schnelle Umsetzung der Tempo-40-Sache im Zusammenhang mit dem Luftreihenhandelplan. Das geht über das auch hinaus, auch Richtung Land- und Bundesebene, dass die Kommunen eben mehr Spielraum bekommen, ihre Situation vor Ort zu regeln, weil die kennen die ja am besten. Und da gibt es von Greenpeace in einem Papier, da heißt ein dickes Problem, wie SUVs und Geländewagen das Klima und unsere Städte ruinieren. Da wäre eben zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, SUVs und andere klimaschädliche Fahrzeuge, Geländewagen etc., die Einfahrt in die Stadt zu verweigern. Die nächsten Punkte, das gebe ich jetzt an den Herrn Biemann weiter, da geht es dann um die City Mode und die Parkraumbewirtschaftung, Nahverkehrsabgabe. Vielen Dank.
Ja, danke, Otto Gebhardt. Geht uns um Kosten- und Flächengerechtigkeit, um mehr Aufenthaltsräume in der Stadt und auch gute Lebensqualität. Hier ist die Parkraumbewirtschaftung wichtiges Instrument, soll ja auch jetzt umgesetzt werden in der Stadt, das läuft aber alles noch sehr schleppend. Wichtiges Instrument deswegen, weil praktisch jede Autofahrt endet natürlich auf einem Parkplatz und dadurch bietet die Parkraumbewirtschaftung auch die gute Möglichkeit, die Nutzung von Autos und Staus zu managen. Jeder Parkplatz, das muss man sich erstmal überlegen, beansprucht, je nachdem, wo er ist, zwischen 15 und 30 Quadratmeter. Das sind durch belegte Werte und der durchschnittliche Autofahrer nutzt jeden Tag mindestens 2 und bis zu 5 verschiedene Parkplätze. Die Kosten für den Bau und den Unterhalt der Parkplätze, den tragen die Stadt bzw. ihre Bürgerinnen und Bürger. Das bedeutet, alle müssen zahlen, auch wenn sie kein Auto besitzen. Und der Zuschuss zum Autoverkehr ist dadurch insgesamt auch sehr hoch. Die Verkehrskostenberechnung der Uni Kassel, die hat dort ein Instrument entwickelt, Professor Sommer, belegt, dass der Autoverkehr, die öffentliche Hand, etwa das Dreifache des öffentlichen Nahverkehrs kostet. Hier wird immer gern von Zuschussgeschäft gesprochen. Auch jetzt in der Einsparungsdebatte ist der Stadtkämmerer von Frankfurt sofort auf das Thema öffentlicher Nahverkehr gesprungen und hat dort vorgeschlagen, Mittel zu kürzen, Fahrscheine teurer zu machen. Beim Thema Autoverkehr, der einen viel höheren Zuschussbedarf hat, da kann man nicht einfach auf einen Titel im Haushalt gucken, denn das ist weit verteilt. Da lässt man lieber die Finger davon. Zu viele Widersprüche, die dann sofort aushallen. Hier will man sich nicht die Finger verbrennen. Das ist sehr bedauerlich, dass hier kein Kostenbewusstsein herrscht. Dort, wo die tatsächlichen Kostentreiber sitzen, nicht einzugreifen. Parkraumbewirtschaftung sorgt also für Flächen- und Kostengerechtigkeit. Ja, und wir haben unseren Unterlagen ja links beigefügt. Da geht es um Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung. Auch wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen und belegen, dass dort, wo Parkraumbewirtschaftung eingeführt wurde, in Städten die vielbeschworene Parkplatznot gelindert werden konnte, ohne überhaupt neue Parkplätze bauen zu müssen. Man muss nicht ständig irgendwo Quartiersgaragen und sonst irgendetwas in Hülle und Fülle errichten, damit alle noch in der Stadt leben können. Und die Einkünfte aus der Parkraumbewirtschaftung können im Endeffekt dann auch genutzt werden, um einen guten, preisgünstigen öffentlichen Nahverkehr zu schaffen. Zum Beispiel eben das 365-Euro-Ticket, das allen zugutekommt und günstige Fahrscheine im ÖPNV, so dass man auch gar nicht mehr mit dem Auto irgendwo innerhalb der Stadt unterwegs sein muss und auf teuren Parkplätzen parken muss. Das andere Thema, das wir noch haben, ist bewusst als Prüfung geschrieben, Prüfung einer City-Maut und einer Nahverkehrsabgabe. Die Nahverkehrsabgabe halten wir für ein sehr wichtiges Instrument. Sie ist ja auch schon in Frankreich etabliert. Dafür müssen aber auch Land und Bund vor allen Dingen die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, dass die Stadt sie überhaupt erheben könnte oder gegebenenfalls sogar eben ein Bundesgesetz hier entsteht. Da muss die Stadt aktiv werden, so etwas auch aktiv einfordern bei Bund und Land. Das ist also ein Thema sowohl für die Kommunalwahl als auch für die Bundestagswahl. Und City-Maut prüfen deshalb, weil eine wirklich rigorose und gute Parkraumbewirtschaftung ist schon so etwas wie eine City-Maut. Ob eine City-Maut dann noch Sinn macht, da waren wir uns einig, sollte dann überprüft werden. Wir priorisieren jetzt erst einmal die Parkraumbewirtschaftung.
Ja, danke schön. Jetzt kommen wir eigentlich zu der Runde, wo Sie die Fragen stellen.
Ja, guten Tag, Herr Friedrichs. Ich hatte gefragt nach der Zahl der Mitglieder der verschiedenen Organisationen im Bündnis. Sie sagten 15, aber das scheint mir unverhältnismäßig wenig zu sein, wenn man alle Mitglieder von Greenpeace, Attac, Auer, Frankfurt 22, VCD addiert, kommt man doch sicher mehr Mitglieder als 15.
Also um das nochmal klar zu machen, also es sind 5 Organisationen, die das tragen. Und von diesen Organisationen sind meistens 2 Personen aktiv. Wir haben das ganz bewusst versucht, so ein bisschen zu begrenzen, was die Teilnahme der einzelnen Personen angeht, weil wir natürlich nicht wieder immer von vorne anfangen wollen, sondern wir wirklich einen richtigen Projektplan haben, wie wir im Prinzip unsere Verkehrswende umsetzen wollen.
Ja, Herr Leclerc, natürlich sind wir bei Greenpeace mehr wie eine Person, zum Glück, das würde ich mir gar nicht zumuten wollen. Aber danke für die Frage. Also bisher läuft es eben so, dass wir noch in der Vorbereitung waren, das auszuarbeiten, diese Forderungen allen drum und dran. Und also bei mir, bei uns, bei Greenpeace ist es eben so, dass ich die Informationen, den Wissensinformationsstand in die Gruppe trage. Und sobald wir dann eben aktiv werden, sprich Diskussionsveranstaltungen organisieren und so weiter, werden natürlich da mehr Leute unterwegs sein. Aber wir sind auch über das hinaus zum Thema Verkehr aktiv in der Stadt, unabhängig jetzt vom Verkehrsbündnis, also vom Verkehrswendebündnis. Wir waren aktiv bei der Mainkai-Aktion, Autofreie Mainkai, wir waren aktiv bei der IAA und so weiter, aber wir haben immer einzelne Personen, die in diese Bündnisse gehen und dann die Information in die Gruppe tragen und dann aktiv werden über die eine Person hinaus.
Ich glaube, das gilt für alle Organisationen. Also das gilt für ATTAC und wahrscheinlich für den VCD genauso, dass natürlich nicht alle Mitglieder in diesen Organisationen, in diesen Bündnissen aktiv sind. Das wäre auch gar nicht praktisch machbar überhaupt, sondern dass die im Grunde das Bindeglied sind zu den einzelnen Organisationen und von diesen im Grunde entsandt, in Anführungsstrichen, sind in das Bündnis.
Ich hatte noch gefragt, welche Aktionen bis zur Kommunalwahl geplant sind.
Was geplant ist, also wir haben jetzt als Bündnis geplant im Februar, Anfang März. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie sich die ganze Corona-Geschichte entwickelt, noch eine Podiumsdiskussion zu machen mit den verkehrspolitischen Sprechern der einzelnen Parteien, die im Römer sitzen beziehungsweise in den Römer wollen. Und wie wir das denn im Einzelnen machen, wir hätten das natürlich am liebsten als Präsenzveranstaltung, weil hier sehen wir ja schon, welche technischen Schwierigkeiten es immer in unserem kleinen Kreise hier gibt. Aber ob das dann möglich ist, werden wir sehen. Also darum haben wir auch einen relativ späten Zeitpunkt angepeilt. Also Ende Februar, Anfang März haben wir das vor. Und wir werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig darüber informieren.
Hier nochmal eine kleine Anmerkung zu dem von vorher, was ich vorher ausgeführt hatte. Was wir dann auch brauchen im Hinblick auf den Autoverkehr, ist eine weitestmögliche Entsiegelung von Flächen. Wir bekommen ja mit, was in den letzten Sommern hier in der Stadt los waren, Temperaturen. Und das weiß man, dass Asphalt, Beton, wie auch immer, richtige Wärmespeicher, Hitzequellen sind. Insofern wäre das auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man dann nicht aus den Augen verlieren sollte.
Okay, danke. Und ja. Hans-Jürgen Hammelmann wollte noch ergänzen.
Und zwar, es gibt gute Ansätze im Nahverkehrsplan der Stadt Frankfurt. Das Problem, was wir aber haben bisher, ist, dass die ganzen Projekte, die alle vorgeschlagen werden, dass es gibt leider keine Bau- und Finanzierungsvorlagen. Und wenn man sich mal den Gesamtverkehrsplan des Jahres 2005 anschaut und anschaut, welche Projekte da insgesamt enthalten waren und welche Projekte umgesetzt werden, dann ist es dringend notwendig für Frankfurt, dass der Straßenbahnausbau stattfindet. Und da kann es nicht sein, dass man wie in den 80er, 90er Jahren auf die teuren U-Bahn-Bauten setzt. Denn wenn man dann im Nahverkehrsplan auf Seite 99 gibt's einen klaren Hinweis dafür, und zwar 571 Perspektivnetz U-Bahn, da steht folgender Satz drin: Aufgrund der gegenüber der Straßenbahn deutlich höheren Baukosten und vor allen Dingen bei Tunnelstrecken deutlich längeren Planungs- und Bauzeiten erhält das Perspektivnetz U-Bahn relativ wenige Maßnahmen, die zudem weitgehend oberirdisch verlaufen. Das Perspektivnetz U-Bahn, so, und das heißt nichts anderes, als dass man auf Tunnelbauten weitgehend verzichten muss und erst recht, wenn man jetzt zum Beispiel die Planung für den Lückenschluss der U4 anguckt, zwischen Bockenheim und Ginnheim. Dieser Lückenschluss kostet wahrscheinlich mehr als 100 Millionen Euro mehr als die Strecke A1A, die über die Ludwig-Landmann-Straße oberirdisch verläuft. Und außerdem gefährdet es eine wichtige Grünzone in Frankfurt, nämlich den Grüneburgpark. Und auch da gibt es Alternativen, die man nämlich bauen könnte. Nämlich zum Beispiel den Ausbau Straßenbahn auf dem Alleenring und Wiedereinführung der Straßenbahn auf dem Reuterweg Hansaallee, die es ja bis 1978 gegeben hat und die man dringend ausbauen müsste.
Dankeschön, Hans-Jürgen, dass du da nochmal darauf hingewiesen hast. Ich frage jetzt nochmal, ob es noch Fragen gibt. Sonst würde ich die Pressekonferenz beenden und Ihnen recht herzlich danken, dass Sie trotz der technischen Schwierigkeiten weiterhin daran teilgenommen haben. Ich würde Ihnen dann die Aufzeichnung zur Verfügung stellen, so schnell wie möglich.